Heute im New Lawyers Podcast Martin Wilmsen, Partner bei Brian K. Flayton Paisner.
Und im Immobilienbereich ist das ja ein Riesenthema, also Nachhaltigkeit von Gebäuden, der Industrie, die damit zusammenhängt. Also inwieweit gibt es vielleicht auch eine Verantwortung, bestimmte Dinge einzuhalten. Aber was, wenn man ehrlich ist, auch eine Riesenrolle spielt, ist, also welche Pflichten treffen einen tatsächlich als Investor und vielleicht sogar als Finanzierer?
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Martin Wilmsen ist Rechtsanwalt und Partner im Real Estate Team bei Brian K. Flayton Paisner in Frankfurt. Sein Schwerpunkt liegt auf der Finanzierung von Immobilien. Außerdem ist er Gründer des German ESG Forums und setzt sich intensiv mit ESG-konformen Finanzierungen auseinander. Wie er seinen Weg in die Finanzierungswelt gefunden hat, worauf es in einer Großkanzlei wirklich ankommt, und wie ESG und KI das Berufsbild verändern. Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Martin Wilmsen.
Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung, Alicia. Danke.
Schön, dass du da bist. Wir sitzen ja zwar nicht direkt in einem Raum, aber es ist trotzdem sehr nett. Und vor allem direkt mal vorab, bist du ja tätig bei einem Arbeitgeber, wo ich schon in meiner Referendariatszeit war.
Ja.
Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass sich so nochmal so ein bisschen der Kreis schließt. Und du hast gehofft, dass du dadurch vielleicht einen kleinen Vorteil bekommen würdest bei den Icebreaker-Fragen. Aber wie wir gerade schon im Vorgespräch geklärt haben, sie ist besonders fies.
Das stimmt, ja.
Und zwar habe ich die auch tatsächlich diesmal mit Hilfe von ChatGPT.
Ach, mir, daher kommt
ja,
es.
Genau. ChatGPT okay. War extra kreativ, weil okay. Fast alle Fragen bisher habe ich mir nämlich selber überlegt. Aber langsam komme ich auch an meine Grenzen und ich brauche jetzt ein bisschen Unterstützung. Und ich finde die ehrlich gesagt ziemlich cool. Also die Icebreaker-Frage für dich ist, wenn du dich in einer TV-Show selber pitchen müsstest, was wäre dein Slogan?
Ja, also wie gesagt, das ist natürlich die fürchterlichste Frage, die man kriegen kann. Also vielen Dank dafür.
Beschwer dich bei der KI.
Bei unserem gemeinsamen Arbeitgeber oder ehemaligen. Also die Frage, du hast mir die ja vorher geschickt.
Ja, ich habe es dir vorher geschickt.
Also Fair Play. Und ich habe gestern hier gesessen und geknobelt. Ich wollte irgendwie was Cooles, Smartes, aber auch witzig und trotzdem nett. Ne? Das
natürlich.
Sind ja so die Anforderungen, die man so versucht zu erfüllen. Aber das ist einfach unmöglich. Und ich habe auch bei ChatGPT das eingegeben. Mhm. Und da kommen so Ergebnisse raus, die sind halt genauso holprig wie die Frage selber. Ne? Also das ist so fürchterlich. Und ich habe auch keine Lösung. Man kann natürlich diese Juristenkarte spielen und sagen, ja, es kommt drauf an. Ne? Es kommt drauf an. Was hast denn du für eine TV-Show im Hinterkopf? Ist das so eine Samstagabend-Show, wo ich so mit so einem Glitzerjackett auf so eine Bühne komme? Oder ist das eher so Tagesthemen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall an die Glitzer-Show gedacht.
Ja.
Und ich finde es auch schon mal gut, dass wir schon mal direkt sehr juristisch hier reinstarten.
Ja.
Und auch sehr passend zu dem ganzen KI-Thema, weil es gibt so ein ganz lustiges Meme, was irgendwie so zeigt, wie eine Person sagt so, guck mal, wie ich aus diesem einen Bullet Point diese voll lange E-Mail gemacht habe mit KI, und auf der anderen Seite kriegt eine Person diese Nachricht und sagt, guck mal, wie ich aus dieser voll langen E-Mail nur diesen einen Bullet Point mit KI rausgezogen habe. Und in dem Modus sind wir jetzt schon. Also ich generiere mit KI eine Frage für dich, die unmöglich ist.
Ja.
Und du kriegst dann irgendwie nur blöde Antworten auch mit KI. Aber gut, jetzt hast du ein bisschen Denkpause gehabt. Also Glitzeranzug Samstagabend.
Ja, Glitzeranzug, klar, dann ist das natürlich ja hi, dein Lieblingsanwalt in der Immobilienfinanzierung und wunderschön, dass wir alle beisammen sind. Und das ist ja auch so, das passt ja auch, weil das ja in Wirklichkeit auch der Vibe ist, den wir hier in der Kanzlei haben, wie du ja weißt.
Absolut.
Das ist ja so der Alltag hier.
Ich finde eigentlich so ganz kurz und knapp, Hi, ich bin Martin, dein Lieblingsanwalt. Ich muss sagen, hat so mich es. Abgeholt. Hat ja? mich abgeholt. Ja, finde ich ja, sehr geil. Sympathisch.
Danke, ChatGPT.
Okay, gut. Dann können wir jetzt aber wirklich starten mit den eigentlichen Fragen. Wir schauen uns natürlich ein bisschen deinen Lebensweg an. Wir wollen in das ganze Thema Real Estate Finance auch eintauchen und mal ein bisschen verstehen, was das eigentlich ist und was du da so genau machst. Ja. Aber irgendwann hat es mal angefangen bei dir mit Bonn und Berlin, wo du studiert hast. Und dann aus irgendeinem völlig unverständlichen Grund nach dem zweiten Staatsexamen gesagt hast, ich will aus Berlin raus. Da musst du natürlich gegenüber der waschechten Berlinerin, mit der du hier gerade sprichst, sich grundsätzlich erstmal rechtfertigen. Wie kam es dazu?
Ja, das ist, je länger man aus Berlin weg ist, desto komplizierter scheint diese Entscheidung auch. Also ich bin halt damals, ich habe in Bonn angefangen, ich komme eigentlich vom Land aus Kleve am Niederrhein. Und
ja gut, dann lag dann, daran bestimmt.
Und bin dann nach Bonn und das war dann ja schon so eine große Stadt für mich und bin dann über Erasmus nach Warschau und von Warschau war dann irgendwie klar, kann ich jetzt nicht nochmal nach Bonn zurück, auch wenn das da super war, aber ich dachte, ich muss jetzt nochmal nach Berlin und das war auch toll, also das war eine super Zeit, war nochmal so ein bisschen wie so ein erster Tag für alle. Damals gab es so, ich weiß nicht, ob das heute noch so modern ist, aber damals haben alle im Studium so gewechselt nochmal. Da war das so en vogue, dass man so die Uni nochmal gewechselt hat.
Das ist schön, dass du denkst, dass ich wüsste, ob das heute noch modern ist. Danke, das nehme ich als Kompliment.
Ja, ja. Und dann kamen wir da halt alle an und waren nochmal so auf der Suche nach Kontakt und wollten da irgendwie so unser Berliner Leben neu aufbauen. Und das hat dann auch irgendwie gut geklappt. Und ja, Studium in Berlin, super. Und dann Referendariat, auch super. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das hat mich dann so gefasst, da habe ich gedacht, ich muss jetzt so den Ernst des Lebens mal kennenlernen. Und das hat halt keinen interessiert. Also da, das war vielleicht auch so meine Bubble. Aber,
der Ernst des Lebens ist in Berlin irgendwie nicht so angesagt.
Ja, ich weiß nicht, ob sich das hat sich ja vielleicht jetzt verändert, aber damals, das ist ja leider schon ein paar Jahre her, war das noch nicht so am Wurf. Es gab so diese Startup-Szene, die da auch schon eine große Rolle gespielt hat und das war so ein anderer Ernst des Lebens und das habe ich mir auch mal angeschaut und da so versucht irgendwie ein bisschen mitzumachen als Praktikant, ne? Mhm. Und aber so in dieser Rechtsanwaltswelt, also ich wollte dann irgendwann, dachte ich, jetzt habe ich so viele Jahre hier in dieses Studium investiert und dann Ref und Examen und so weiter und so weiter. Und dann dachte ich, jetzt muss ich mal Anwalt werden, aber das war da nicht so angesagt. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt hier weg. Und ich war dann auch lange nicht mehr da und fand es so auch so okay. Und jetzt war ich in den letzten 2-3 Jahren wieder öfter mal da. Und da muss ich leider sagen, das ist dann schon cool. Also ich bin dann immer wieder da und fühle mich auch so, du lachst jetzt, aber ich fühle mich dann auch so als Alt-Berliner so ein bisschen. Also das ist ja so ein Phänomen, die Leute, die in Berlin sind, das dauert so ungefähr ein Jahr, habe ich so das Gefühl. Dann hat man selber das Gefühl, dass man jetzt so ein OG-Berliner ist. Mhm. Und alle anderen, die nach einem kommen, das sind so Touristen. Und das Gefühl habe ich zum Glück behalten können. Das heißt, wenn ich jetzt so als echter Tourist da bin, dann habe ich aber immer noch das Gefühl, ich bin eigentlich born and raised Berliner.
Okay.
Und ich muss auch jetzt sagen, ich finde es da schon gut.
Ich finde, man kann es hier schon auch ganz gut aushalten. Ja. Den ein oder anderen Ernst des Lebens gibt es auch, aber ich kann schon nachvollziehen, wo es herkommt, wenn man hergezogen ist und das auch mit einer bestimmten Zeit einfach verbindet. Für dich begann jedenfalls der Ernst des Lebens und zwar wolltest du dich ja eigentlich oder du hast dich eigentlich ziemlich intensiv mit dem Markenrecht beschäftigt. Ja. Und irgendwie ist daraus trotzdem eine Karriere im Real Estate Finance Bereich geworden. Kannst du uns das mal erklären?
Ja, ich kann es versuchen. Also ich habe damals Schwerpunkt in Berlin Markenrecht gemacht, also Markenpatentrecht, also gewerblicher Rechtsschutz hieß es da. Mhm. Und fand es auch super, hat total viel Spaß gemacht und war auch interessant, weil das ja so ein Zugang zu so einer bunten Welt ist, also Marken und Brands und Design und das passte da irgendwie super und hat mich da auch interessenmäßig total abgeholt. Und ich habe dann in der Zeit auch, weil ich das wirklich mega spannend fand, auch so eine kleine Accessoire-Firma gegründet, um das so auszuprobieren, so Markenanmeldungen, Geschmacksmuster und so, ja. Und das war irgendwie, passte irgendwie alles super zusammen. Und ich habe dann nach dem Examen angefangen, eine Doktorarbeit zu schreiben. Und das Thema, was dann dabei rausgekommen ist, war dann Markenrecht mit Blick auf Finanzierung, also wie man europäische Marken als Kreditsicherheit einsetzen kann. Mhm. Und da war dann so die Schnittstelle zum Finance. Und ich wollte Geld verdienen, um diese DIS zu finanzieren, die ich auch nie abgeschlossen habe. Und dachte dann, das war so ein bisschen naiv vielleicht, aber dachte, Finance ist halt etwas weiter als Markenrecht. Also bei Markenrecht hatte ich so vielleicht auch durch diesen Schwerpunkt eine ganz gute Idee, wie das dann so sein würde, ne? Was man da so für Mandate berät und wie das dann so ist. Und ich dachte, jetzt ist vielleicht so die letzte Chance, nochmal so was anderes kennenzulernen. Und ich hatte mir so im Kopf ausgemalt, Finance ist vielleicht so ein bisschen wie so Unternehmensberatung, weil ja alle Industrien Finanzierungen brauchen. Dann sieht man bestimmt super viel. Mhm. Und habe dann nach einem Nebenjob im Finance gesucht und ja, habe auch einen gefunden und bin dann sozusagen da zum ersten Tag hingekommen. Und das war auch hier in Frankfurt. Und da habe dann festgestellt, oh, das ist ja Real Estate Finance. Und so kam das. War so ein bisschen Glücksgriff.
Ja, ach so, dachtest du dir, naja, mit Finance kann ich hier ein bisschen financen und genau, da gehe ich jetzt nach Frankfurt, da sitzen viele Finance-Dudes. Genau. Und jetzt wollen wir uns das ganze Thema natürlich mal anschauen. Du hast gerade gesagt, ja, es war dann Real Estate Finance. Wir benutzen den Begriff ja einfach so selbstverständlich, als ob jeder genau wüsste, was das bedeutet. Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen reinschauen. Was bedeutet jetzt eigentlich konkret Real Estate Finance? Was kann man sich darunter vorstellen? Wie erklärst du das, wenn du gefragt wirst, was du machst? Also ich denke mir immer so, wie erklärt man das seinen Eltern, wenn die selber nicht Juristen sind und damit gar nichts zu tun haben oder den eigenen Großeltern oder so? Und inwiefern unterscheidet sich das, was du machst, von der Finanzierung von einem Einfamilienhaus, was vielleicht viele Leute tatsächlich selber kennen?
Ja, das wäre eigentlich genau mein Beispiel. Also ich nehme immer dieses Einfamilienhaus-Beispiel. Mhm. Also wenn man jetzt hier in Frankfurt, ne, in Hessen, da sitzt man hier auf so einem Dorf und dann kauft eine Doppelhaushälfte und dann geht man zur Sparkasse Frankfurt oder zu einer anderen Sparkasse und sagt hier, ich habe hier ein super Haus gefunden und ich habe auch einen tollen Job und kann das finanzieren und würdet ihr mir ein Darlehen geben? Und dann sagt die Sparkasse, ja, kein Problem. Hast du ein bisschen Eigenkapital gespart? Ja. Und dann hätten wir gerne eine Sicherheit dafür, dass wir dir das Geld geben, damit du das kaufen kannst. Und die Sicherheit ist dann in dem Beispiel immer eine Grundschuld auf dieses Haus. Und ja, dann einigt man sich. Die Sparkasse schickt einem die Verträge. Man liest die idealerweise einmal durch und unterschreibt die dann. Und dann wird das Geld ausgezahlt und ich kann das Häuschen kaufen. Mhm. Und so ist es eigentlich bei uns auch. Also dieses Einfamilienhaus, das sieht man jetzt so seltener als, also wir sagen mal Assets, ne, so als zu finanzierendes Objekt, sondern das ist dann in der Regel entweder ein großes Bürohaus oder Retailflächen, also Kaufhäuser oder Hotels, aber sehr, sehr häufig auch so Portfolien, wo also verschiedene Objekte in einem gemeinsamen Deal übernommen, gekauft, refinanziert werden. Und der Investor geht dann auf den Finanzierer zu. Das können halt oder sind vor allem auch Banken, können aber auch Fonds sein, können Versorgungswerke, Versicherungen sein. Also alle die viel Geld zur Verfügung haben und das irgendwie anlegen wollen. Und eine Art der Anlage ist dann sozusagen das Verleihen von Geld. Und ja, dann kommen wir ins Spiel und werden sozusagen gebeten, auf Basis des kommerziellen Agreements, was die Parteien dann miteinander haben, die Dokumentation zu machen. Also das ist sozusagen Teil 1 des Aufgabenbereichs, dass man die Dokumente erstellt, verhandelt und mit den Parteien zusammen dann zum Abschluss bringt. Und das Zweite ist, weil das eigentlich auch vielleicht wieder vergleichbar mit dem Einfamilienhausbeispiel, das ist ja nicht alles an einem Tag erledigt, ne? Also wenn ich jetzt mit der Sparkasse einig geworden bin, die sagen hier, das ist der Zins und so viel musst du da im Jahr oder im Monat zurückzahlen. Dann sage ich, okay, finde ich super. Dann ist ja nicht an dem Tag das Geld schon ausgezahlt, sondern die sagen dann, okay, super, wir erstellen dann auf der Basis die Dokumente. Das dauert dann 1, 2, 3, 4 Wochen und dann kriege ich die. Und dann, also wenn ich die jetzt nicht verhandle, was die bei solchen Fällen ungerne machen, dann unterschreibe ich das. Und dann steht in den Verträgen in der Regel drin, schau mal, wenn du das Geld ausgezahlt haben möchtest, dann müssen aber folgende Voraussetzungen noch erfüllt sein. Und jetzt in dem Familienhausbeispiel, sicher die Grundschuld muss eingetragen sein oder wir brauchen Gehaltsnachweise oder. Also das ist dann sozusagen so ein Katalog. Und wenn der erfüllt ist, dieser Anforderungskatalog, dann kommt es zur Auszahlung. Und so ist es dann in den Portfolio-Deals oder in den Deals, die wir hier so machen, auch. Da ist der Katalog in der Regel ein bisschen umfangreicher. Und das führt dann dazu, dass man also so eine Transaktion hat, die dann zwischen, weiß ich nicht, realistisch 3 Wochen und 3-4 Monaten dauert. Und das ist dann sozusagen der zweite Teil der Aufgabe, dass man die Parteien, also insbesondere seinen Mandanten, aber auch die Gegenseite, auch wenn das eigentlich viel zusammen funktioniert, dass man die dann so durch so eine Transaktion durchführt und gemeinsam mit denen dann den Katalog erarbeitet und im Grunde von der initialen Idee bis zur Auszahlung dann begleitet.
Okay. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal einen etwas besseren Überblick
etwas
bekommen.
Etwas besser, noch nicht ganz gut.
Ich glaube, das liegt daran, dass ich noch keine Doppelhaushälfte selber finanziert habe. Und ich glaube, dass die Leute, die das schon mal gemacht haben oder eine Wohnung gekauft haben oder sonst irgendwas, da generell eine bessere Vorstellung von haben. Und ansonsten, glaube ich, ist es schon ganz klar geworden, was du machst oder auch was für eine Art von Mandanten man sich da vorstellen kann. Das ist ja etwas, was dich total bei der Stange gehalten hat. Ja? Also du bist ja jetzt auch nicht mehr zurückgegangen zum Markenrecht. Nee. Was ist es denn, was dich an dem Bereich so fasziniert?
Also das Thema an sich finde ich halt gut. Also mich interessieren halt Immobilien. Ich finde das irgendwie spannend. Habe so eine Prägung von zu Hause da irgendwie mitgekriegt. So, das war so immer Thema bei uns. Und auch so diese Sparkassen-Thematik ist mir irgendwie so wie andere, was weiß ich, beim Abendessen was besprechen, war das bei uns halt immer so ein Thema. Hatte das nicht so auf dem Schirm, dass das selber mal machen will. Aber das war dann irgendwie vielleicht so Zufall, dass man da dann gelandet ist. Und das andere ist, dieses Transaktionsthema, also ich glaube, als Anwalt kann man ja alles machen.
Ne? Also natürlich, wir können ja auch alles.
Wir können alles machen, aber ich habe so das Gefühl, so in dieser Kanzleiwelt, ob das jetzt so bewusst entsteht oder nicht am Anfang, ne, war bei mir ja auch ein bisschen Zufall, aber es gibt so diese Transaktionsbereiche, wo man so Transaktionsanwalt ist und dann gibt es so nicht Transaktionsanwalt.
Das sind die
so
zwei Kategorien.
Das sind die zwei Kategorien.
Bist du so nicht Transaktionsanwalt oder so ein Transaktionsanwalt?
Genau. Mhm. Genau. So, und also manche hassen das, ne, weil das halt immer geprägt ist von so einem gewissen Zieldruck. Also ich habe ja irgendwann die Auszahlung und der Anwalt entscheidet ja nicht, wann ausgezahlt wird, sondern die Mandantschaft oder gemeinsam dann eben Darlehensgeber, Darlehensnehmer, die haben halt irgendwelche Termine, die da einzuhalten sind und zu dem und dem Datum muss dann ausgezahlt sein. Und das führt dazu, dass das wie in so einer Kurve, ne, der Druck dann halt auch ansteigt bis zur Auszahlung und dann kommt so Konfetti und hat dann geklappt und ist super und also in der Regel, ne? Und das muss man halt mögen. Also das führt halt dazu, dass man so in den Tagen, manchmal auch Wochen vor der Auszahlung dann natürlich großen Druck spürt und also nicht man alleine, aber dieses Transaktionsteam. Und dann, wenn das geklappt hat, dann auch ein großer Druckabfall stattfindet, ne? Und man hat also immer einen Erfolg in relativ kurzen Abständen, aber auch so Drucksituationen in relativ kurzen Abständen. Und es gibt ja auch Beratungsfelder, wo man sagt, ich komme morgens ins Büro und schreibe weiter eine Memo, zum Teil ja über Monate oder Jahre, und dann gehe ich abends nach Hause und morgen früh geht's weiter. Mhm. Und das kann ja auch super attraktiv sein, aber das muss man halt irgendwie für sich rausfinden.
Ja, total, dieses wellenartige, so genau. Sehr intensive Arbeiten und dann aber eben auch diese wahrscheinlich auch intensiveren Glücksmomente vielleicht oder zumindest wenn man daraus zieht, ja, also es ist ja auch sehr davon abhängig, wie man selber so drauf ist. Hat dieses Auszahlen auch irgend so einen fancy Begriff? Es gibt doch das Closing und das Signing und da gibt es auch bestimmten Begriff dafür.
Ja, gibt's, genau. Also du hast schon richtig gesagt, also Signing ist sozusagen die Unterschrift von den Verträgen. Das ist sozusagen das kleine Ziel immer und dann kommt das Closing. Habe ich aber auch, glaube ich, ein Jahr gebraucht, um das wirklich zu schnallen. Ne? Also alle sagen das immer und man sitzt dann da immer so als Kleiner und guckt, Closing. Und dann gibt's noch die Phase, wo man das dann vermischt, ne, wo man sich dann schon traut, die Begriffe zu benutzen, aber die dann noch so ein bisschen verwechselt und irgendwann hat man es dann.
Okay, aber es ist jetzt sozusagen, das sind die zwei Begriffe. Ich dachte, vielleicht gibt es irgendwie noch so gibt's noch irgendwas anderes, was irgendwie so eine Überweisung oder irgendwas.
Also vielleicht gibt es, aber ich kenne auch nur die beiden. Cash-out wäre auch schön.
Ja, ne? Ja. Sowas in der Art. Ja, da sind wir schon so mittendrin, so ein bisschen auch im Großkanzlei-Bullshit-Bingo. Es sind ja nun mal die Begrifflichkeiten, mit denen wir
zu tun haben. Hast du jetzt gesagt.
Das habe natürlich ich gesagt, ja. Und ich darf das auch. Aber jetzt wollen wir natürlich mal ein bisschen über das ganze Arbeitsumfeld und meinen ehemaligen Referendariatsarbeitgeber und deinen tatsächlichen Arbeitgeber sprechen. Es gibt ja sehr viele Klischees über Großkanzlei, vor allem auch über internationale Großkanzlei. Brian K. Clayton Payson ist auch eine internationale Großkanzlei. Was sind denn so aus deiner Sicht die Klischees, die zumindest bei euch überhaupt nicht stimmen?
Ja, das ist auch eine super Frage. Also,
die habe ich mir aber ausgedacht, das kann ich nicht auf ChatGPT schreiben. Okay.
Ja, also ehrlich gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr genau, was so die Klischees sind von so einer Großkanzlei. Ich weiß nur noch damals, ich bin selber ja, also als Student hat man sich ja irgendwie auch so verschiedene Sachen angeschaut und ich weiß noch, das waren so meine frühen Berührungspunkte mit Berlin, das sind wir da am Anfang. Da war ich so mit Elsa, bin ich von Bonn nach Berlin gefahren, ne? Und ich war als Kind schon mal in Berlin, aber dann so als junger Erwachsener so das erste Mal dann wieder. Und da haben wir uns so verschiedene Großkanzleien mit denen angeguckt und es war so als Student, weiß ich noch, ne, hat das irgendwie so einen besonderen Eindruck auf einen gemacht. Ne? Die hatten alle halt diese wahnsinnigen Büros und alles war so poliert und die Typen alle so im Anzug und fanden sich auch ganz gut. So. Und das war.
Da hast du doch schon mal ein paar Sachen.
Ja, das waren so die Klischees, die ich so damals so gesehen habe. Und da hat man halt immer diese großen Namen und Brands und international. Und das ist ja so wie mit Closing und Signing und also wie die alle heißen. Ja. Ne? Aber also das ist wahrscheinlich so das Klischee. Und was bei uns natürlich ganz anders ist, und ich glaube ehrlich gesagt, das ist bei vielen in Wirklichkeit auch anders, ist, dass man am Ende natürlich in so einer ganz kleinen Bubble sich bewegt. Also im Positiven, man hat ja so ein Team. Und das sind ja echte Menschen, ne? Und mit denen man dann auch so täglich zusammenarbeitet und dann in diesen Phasen auch sehr eng. Und das ist halt dann weit weg von diesem Glanz und dieser Anonymität, die ich so damals so wahrgenommen habe, sondern ist halt eigentlich stellenweise auch recht hemdsärmlich, so, weil man halt einfach da lange sitzt zum Teil und sich dann auch irgendwann jahrelang kennt. Und das ist dann eigentlich so, ich sag mal so ganz normal, ne? Also das sind ja ganz normale Leute. Und ich meine, klar, jeder denkt ja über sich selber, er wäre normal. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Leute so ja ganz normal miteinander halt arbeiten und ihre Aufgaben haben und die auch machen.
Ich glaube, das ist tatsächlich eins der relevantesten Klischees, die man, glaube ich, wirklich den Leuten auch oder die Sorge davor den Leuten wirklich nehmen kann, dass man nämlich, weil man in einer großen Einheit quasi ist, halt nur ein winziges Rädchen von vielen ist und niemanden wirklich kennenlernt und irgendwie da den ganzen Tag nur am Billen ist und irgendwie so Fließbandarbeit macht. Das war zumindest auch immer so eine Sorge, die ich hatte. Ja. Die sich da tatsächlich eher nicht bewahrheitet hat. Auch so, wie du es beschreibst, dass man halt natürlich die Leute kennt und man kennt sein Team.
Ja.
Ich glaube, zur Wahrheit gehört dazu, dass man viel arbeitet. Also sag mir, wenn es anders ist, aber ich glaube, das ist einfach etwas, das ist tatsächlich so. Man verbringt viel Zeit mit seiner Arbeit.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen auch so ein Thema von Rechtsanwaltskanzleien an sich. Also man hat ja einen Modus jetzt gefunden, den haben ja nicht wir erfunden oder BCLP oder also ich schon gar nicht, dass man ja Stunden verkauft. Ja. Also es gibt natürlich auch Quotes, wo man mit Caps und so weiter arbeitet, wo man also so bestimmte Kosten fixiert. Aber das Grundkonzept vom Anwaltsgeschäft ist ja nach wie vor, ich verkaufe Stunde gegen Geld. Und da gibt es dann ja eigentlich nur zwei Variablen, nämlich wie teuer ist die Stunde und wie viele von diesen Stunden verkaufe ich, also arbeite ich letztlich. Ne? Und das führt halt dazu, dass das im Anwaltsbereich, glaube ich, grundsätzlich gerne viel gearbeitet wird. Aber ich würde schon auch sagen, dass das jetzt keine Spezialität von Großkanzleien ist, sondern das trifft aus meiner Sicht halt jeden Anwalt. Und vermute ich, war ehrlich gesagt noch nie in einer kleineren Kanzlei, aber ich würde mal denken, dass das da genau das gleiche Thema ist.
Ja, es trifft halt genau wie du sagst, es trifft jeden Beratungsberuf im Grunde genommen,
ja,
der irgendwie dieses Geschäftsmodell zu laufen hat, Zeit gegen, ja, Geld zu verkaufen. Und genau, was damit passiert, darüber wollen wir auch nochmal vielleicht sprechen, weil sich möglicherweise ja auch durch KI und Technologie da einiges verändert in dem Bereich. Aber momentan, mhm, ist es noch so. Ich finde, man muss halt ehrlicherweise dazu sagen, dass in vielen Bereichen viel gearbeitet wird. Ich arbeite auch sehr viel und ich, genau, arbeite gar nicht als, ja, Rechtsanwältin. Ne? Ja, ja, also genau, das ist halt tatsächlich auch, selbst wenn man noch nicht mal dieses Modell fährt, gibt es einfach viele Berufe, in denen man viel arbeitet und es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man das gerne macht. Also generell.
Ja, total. Also da stimme ich dir komplett zu. Ne? Wenn du, also genau wie du sagst, erstens, also Arbeit haben Anwälte ja nicht erfunden, sondern das machen halt ganz viele andere Leute in anderen Berufen auch und ich glaube sogar zum Teil also deutlich mehr und wir haben irgendwie noch das Glück, dass wir hier in netten Büros sitzen und da gibt es eine Kaffeemaschine und...
Und ist auch ganz gut vergütet, das muss man auch mal fairerweise dazu sagen.
Ja, ne? Ist auch ganz gut vergütet, ist alles okay. Also ich, also ja, ich meine, wenn man morgens zur Arbeit fährt, da gibt es ja auch andere Beispiele von Leuten, die halt wirklich viel arbeiten und auch hart arbeiten und also, ja, weil du das jetzt gerade ansprichst und sicherlich nicht gut vergütet werden, das ist auch eine Wahrheit. Das ist so. Und der zweite Punkt, also stimme ich dir 100% zu, das muss einem, oder was heißt muss, aber es, idealerweise macht es einem halt Spaß oder jedenfalls so viel Spaß, dass man sagt, hey, ich bin bereit, meinen Tag damit zu verbringen. Und also, ja, das war halt für mich auch ein Riesenglück, dass ich was gefunden habe. Ja, ich, da kann ich auch keinen richtigen Tipp geben, wie man das macht. Also bei uns am Niederrhein sagt man, das Glück ist mit den Dummen. Da muss man halt irgendwie, also vielleicht kann man sich da was überlegen, was so in Frage kommt und probiert die Sachen dann aus und hat dann halt irgendwie, ja, vielleicht mehr Glück, da was zu finden, was dann passt. Also inhaltlich, das meinte ich vorhin mit, auch mich interessiert halt so das Immobiliengeschäft an sich. Das stört mich überhaupt nicht oder im Gegenteil, da sozusagen am Wochenende noch so in dieser Welt gedanklich unterwegs zu sein, ja, und mir da so was zu überlegen oder dass das begleitet halt einfach das Leben irgendwann und das ist bei jedem anderen Beruf wahrscheinlich auch so. Ja, keine Ahnung, wenn man einen Tatort guckt, da fragt man sich immer, wie machen diese Leute das so, die nehmen dann ja dann irgendwelche schrecklichen Sachen mit nach Hause, ne? Und bei mir sind es dann halt nur irgendwelche Immobilien oder Finanzierung oder so. Also, und das nächste, wenn ich das noch sagen darf, diese Teams, ne?
Ja.
Also, das ist halt auch super wichtig. Also, ich glaube, wenn, selbst wenn man was findet, was einem mega viel Spaß macht, und man macht es halt mit einer Gruppe von Leuten, die man nicht ausstehen kann oder die einen nicht ausstehen kann. Also das ist ja so wie beim Dating. Also das, nur weil man nicht zusammenpasst, ist man ja noch nicht doof. Aber man muss halt irgendwie was finden, was so, wo man so auf einer Ebene irgendwie schwimmt oder schwingt. Und das ist halt, glaube ich, eigentlich noch fast wichtiger als das Thema, dass man irgendwie eine Gruppe von Leuten findet, wo man sagt, hey, mit denen bin ich bereit, so die nächsten Jahre zu verbringen.
Ja,
bei der Arbeit.
100%. Hätte ich jetzt auch als nächstes gefragt, also inwiefern sozusagen Menschen, mit denen du zu tun hast, eben Einfluss auf deine Karriere haben. Und du hast es selber gesagt, ich glaube, es ist wahnsinnig viel, viel wert. Weil man verbringt mit den Leuten auf der Arbeit, egal ob in der Kanzlei oder in einem anderen Beruf, sehr viel Zeit.
Ja.
Und es muss irgendwie im Team funktionieren. Und ich glaube, den Tipp kann man, glaube ich, wirklich allen Leuten geben, sich so ein bisschen nach Tätigkeit, was interessiert einen, das hast du gerade schon gesagt, und aber auch mit wem kann ich gut, mit wem matche ich gut,
total,
um im Dating-Sprech zu bleiben, das eben danach auszusuchen, was man dann tatsächlich macht. Lass uns mal auf ein anderes Thema gucken. Und zwar hatte ich schon in der Intro erwähnt, dass du dich viel mit ESG auseinandersetzt. Das musst du, glaube ich, gleich nochmal kurz erklären. Jetzt wissen ja nicht alle mal genau, was ESG eigentlich ist. Wobei ich glaube, viele mittlerweile schon, aber trotzdem nochmal ganz gut, wenn du das nochmal erklärst. Und du hast in dem Kontext auch das German ESG Forum gegründet und setzt sich eben viel mit nachhaltiger Finanzierung auseinander. Deswegen möchte ich jetzt einmal wissen, was bedeutet das eigentlich in deinem juristischen Alltag? Was bedeutet generell ESG und worum geht es mit Blick auf nachhaltige Finanzierung?
Ja, also ESG ist ja auch wieder so ein Begriff, ne, den man gerne so in den Raum schmeißt und keiner weiß so ganz genau, was das eigentlich heißt. Also das steht halt für Environment Social Governance und also ich glaube, dass da deine Zuhörer oder eure Zuhörer hier, die sind schon sophisticated genug, die wissen
die
das
Die haben
alles.
Das schon mal gehört wahrscheinlich.
Ja, ja. Also aber trotzdem kann ich da gerne noch was zu sagen. Also und im Immobilienbereich ist das ja ein Riesenthema, also Nachhaltigkeit von Gebäuden, der Industrie, die damit zusammenhängt. Also inwieweit gibt es vielleicht auch eine Verantwortung, bestimmte Dinge einzuhalten. Aber was, wenn man ehrlich ist, auch eine Riesenrolle spielt, ist, also welche Pflichten treffen einen tatsächlich als Investor und vielleicht sogar als Finanzierer. Und das ist ein Thema, was ja jetzt auch nicht irgendwie seit gestern erst da ist, sondern das gibt es ja jetzt schon mehrere Jahre und ist meines Erachtens so ein bisschen entstanden aus dem E heraus, also Environment und Klimawandel und inwieweit wir die Erwärmung irgendwie im Griff halten können oder auch nicht, aber welche Ansätze gibt es da? Und das, also das ist ein Thema, was mich einfach interessiert hat und was ich einfach, also als Mensch irgendwie gut oder interessant finde. Und wenn man dann weiter überlegt, was bedeutet das für mich jetzt in meiner Arbeit, also den Gedanken kann man meines Erachtens aus jeder Arbeit heraus sich stellen, ja, oder überlegen, was heißt das für mich. Und für mich heißt es einfach, dass wir uns ja überlegen wollen oder müssen, können, dürfen, welche Gebäude wollen wir denn in Zukunft haben und wie sollen die sein, was ist mit denen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwelchen ESG-Kriterien entsprechen und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann kam irgendwann dazu, vor jetzt schon vielen Jahren, dass so die Regulatorik langsam anfing, da Fahrt aufzunehmen. Und das führt halt dazu, dass bei vielen Marktteilnehmern, also unseren Mandanten und Investoren, irgendwann große Fragezeichen entstanden sind und die sich halt überlegt haben, hey, was heißt denn das jetzt für uns? Ja, also die Politik will jetzt regeln, die BaFin hat entsprechende Papiere rausgebracht und die großen Interessensverbände haben schon angefangen, Musterdokumente zu erstellen. Und die Mandantschaft war, ehrlich gesagt, auch wie wir als Berater auch ein bisschen verunsichert, ja, und hat sich überlegt, was heißt es denn jetzt? Also was müssen wir denn jetzt machen? Und ja, da habe ich mich da mit beschäftigt und versucht, es herauszufinden. Und das war dann so ein ganz gutes Timing, weil der Rechtsberatungsmarkt dann irgendwann gesagt hat, hey, das ist wirklich wichtig, das ist nicht nur so eine Idee von den jungen Leuten. Ne? Damals gab es ja noch Fridays for Future, ich weiß gar nicht, was die heute machen. Aber das war so, das kam alles so in derselben Zeit. Ja, vielleicht, aber die sind ja jetzt auch schon älter.
Die sind jetzt auch schon alt, ja genau.
Ja, genau. Aber das kam alles so zur selben Zeit und das hat halt dazu geführt, dass viele auch damals gesagt haben, hey, das ist halt ein Quatsch, ne? Das ist so eine Jugendbewegung und das ist in 2 Jahren wieder weg. Und ja, dann kam es halt anders.
Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Da ist ein bisschen was passiert. Und ja, mittlerweile ist es ja wirklich viel Regulatorik, die dazugekommen ist, einfach. Ja. Und damit natürlich kernanwaltliche Tätigkeit, ne? Also es ist smart, wenn man da früh angefangen hat, sich damit zu befassen.
Ja, auch wieder da. Also smart ist da so ein großes Wort, ne? Das ist auch wieder so ein bisschen Glück. Also ja, vielleicht ist das so der rote Faden. Also ein bisschen Glück gehört halt auch immer dazu. Und das war halt auch was mich einfach interessiert hat.
Genau.
Wo ich dachte, also das wäre auch okay gewesen, wenn das jetzt in der Anwaltswelt keinen Anklang gefunden hätte. Ja. Ne? Das war halt irgendwas, was ich so gut fand oder spannend fand und was man dann einfach so herausfinden wollte. Und da gibt es ja 1000 Themen, die, also 1000 vielleicht nicht, aber da gibt's ja immer wieder Themen, die so in die Richtung gehen. Ne? AI, hast du ja schon ein paar Mal so angeschnitten. Das ist auch so ein Thema, meine ich, wo es sich halt lohnt, da mal reinzuschauen, ne? Und zu überlegen, wenn die ganze Welt jetzt seit Jahren darüber spricht, so, was heißt das denn für uns?
Ja, genau das machen wir jetzt auch. Übrigens, ich will aber sagen, der rote Faden ist, glaube ich, tatsächlich seinen Interessen zu folgen. Weil das ist etwas, was einen wirklich voranbringt, wie du selber gesagt hast. Wenn es beruflich relevant wird für einen und man dann vielleicht sogar davon profitieren kann, ist es schön. Aber wenn nicht, dann hat man trotzdem was gemacht, was einen interessiert hat. Und eben nicht einfach nur so blind, womit könnte ich irgendwie landen, sondern man hat wirklich sehr, sehr viel davon, seinen Interessen zu folgen.
Ja,
du hast es jetzt gesagt, KI, AI, auch ein weiteres riesengroßes Thema. Inwiefern wird das denn aus deiner Sicht den Anwaltsberuf, machen wir den ganz großen Wurf natürlich, ne?
Immer.
Wie weit wird das den Anwaltsberuf verändern oder sagen wir mal, wo siehst du Potenziale, wo siehst du vielleicht auch Risiken?
Ja, hey, also es ist, das müsste ich jetzt wahrscheinlich abstimmen mit der Kanzlei, was ich jetzt sage. Aber also ich persönlich glaube, dass das die Welt halt stark verändern wird. Und deswegen glaube ich, dass das halt auch die Beraterwelt stark verändern wird. Und als Anwalt ist man halt einer von mehreren Beratern. Und deswegen glaube ich, dass uns das auch stark verändern wird in dem, was wir im Alltag machen oder jedenfalls, wie wir es machen. Ne? Ich glaube nicht, dass nächstes Jahr nur noch KI-Agents miteinander sprechen. Also ich glaube, alle kennen diese Videos, die es jetzt gibt, ja, wer da mit wem wie spricht und welche Maschine mit welcher. Also ich glaube schon, dass da halt super viel möglich ist von dem, was wir jetzt als Menschen händisch machen, was man sozusagen als Maschine abbilden kann. Aber ich glaube halt dennoch, dass das halt sehr wenig feingetuned ist im Moment jedenfalls noch. Und man natürlich schon so Prompting, ja, also man muss den Leuten, oder den Leuten sag ich schon, diesen AIs, man muss denen schon sagen, was man von denen will, damit die das idealerweise gut machen. Und dann, da muss man sich im Moment jedenfalls noch angucken, was die dann gemacht haben. Und dann stellt ich jedenfalls fest, dass das halt schon erstaunlich gut ist, ne, was da so rauskommt. Es ist noch nicht so, weil du jetzt gerade vom großen Wurf gesprochen hast. Ne? Ich habe vor ein paar Monaten habe ich gedacht, hey, morgen machen wir auf und da lade ich wir nennen das Termsheet, also diese kommerzielle Einigung, von der ich eingangs sprach, ne, zwischen den Parteien, stehen halt die Zinsen drin und wann zurückgezahlt wird und so weiter. Das lade ich hoch und dann habe ich eine Sekunde später dieses ganze Set an Dokumenten und dann ist meine Arbeit eigentlich weg. Ne? Also das glaube ich, das dauert noch einen Moment. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal so ist. Vielleicht ja, finde ich vielleicht nicht. Je nachdem muss, also ist auch interessant, ja. Also je nachdem, wie man so fragt, manche sagen halt, hey, ich bin da so stark, mich kann keiner ersetzen und auch keine Maschine. Und manche sagen, boah, kann schon gut sein. Aber was auf jeden Fall stattfinden wird, ist, dass sich halt Sachen verändern. Und ich habe heute noch mit einem Kollegen gesprochen, der bei uns AI vorantreibt und also aus technischer Sicht. Und es gibt halt ganz viele kleinere Sachen, also so, die den Alltag in der Beratung als Anwalt halt vereinfachen. Und ich glaube, das kommt ohne Ende. Und dann, und das ist vielleicht auch so ein bisschen ja dein Thema mit Legal Design. Also man darf sich ja auch fragen, was ist denn eigentlich das Produkt, was wir verkaufen? Ne? Und bei uns zahlen die Mandanten am Ende ja für Produkte, also für Verträge und für diese Begleitung, was ich eben meinte, ja, also diese Transaktionsbegleitung. Und so als Außenstehender wird man wahrscheinlich sagen, das ist alles schon ganz gut bezahlt. Also da geht es dann um relativ teure Produkte in Anführungszeichen. Und am Ende machen wir das ja aber weiterhin über E-Mails und schicken PDFs. Und neulich meinte mal ein Kollege, ist ja eigentlich interessant, so unsere ganze Welt außerhalb vom Beruflichen, diese privaten Apps, ja, also Instagram, TikTok und diese ganzen Trading-Apps und so, das ist ja alles super sophisticated auf so eine Erfahrung, Experience angelegt, ja, dass man so das Gefühl hat, das ist einfach. Also egal, was man da drückt, macht ja irgendwie Spaß. Ne? Und wir verschicken weiter E-Mails mit Anhängen. Und dann, ich glaube, das ist so eine Sphäre, die noch so ein bisschen unangetastet ist, die sich aber, denke ich, verändern wird, wo AI so diese Produkterfahrung verändern wird, weil es das einfach möglich macht, ohne dass man sich jetzt als Anwalt 80 Stunden Zeit nehmen muss, um sowas aufzubereiten. Ne? Und das kann ich mir gut vorstellen.
Okay.
Also ich glaube, ja, nochmal, also jetzt rein privat gesagt, ja, glaube ich, dass der Alltag, der wird sich stark verändern. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich glaube, das ist so ähnlich wie bei E-Mail, ne? Also jetzt will ich nicht AI mit E-Mail bitte nicht zitieren. aber es gibt ja, gibt es auch
das
bei uns.
Das Head-Zitat
ja Leute, die sagen,
haben wir schon mal.
Ja, danke. Die sagen, ich weiß noch, wie E-Mail eingeführt wurde. Ja. Da sind wir irgendwie montags ins Büro gekommen, auf einmal gab es E-Mail. So.
Ja. Ja, ich glaube, wir können uns auf jeden Fall darauf verständigen, dass sich einiges verändern wird. Und du hast jetzt nochmal den Gedanken eingebracht, dass quasi die ganze User Experience oder Client Experience sich durch KI massiv verbessern könnte. Das ist ja erstmal ein positiver Blick auf jeden Fall.
Ja, total. Aber deswegen, das machst du ja auch. Also ich meine, das ist ja auch dein Thema, wenn ich das richtig sehe. Ne? Und das ist ja super smart. Also man macht es ja nicht, weil man irgendwie jetzt der Schlauste sein will, sondern man macht es ja, um einem Mandant oder Kunden einen Mehrwert zu geben, dem was zu geben, was der gut findet und was der brauchen kann. Und da muss man ja herdenken. Ne?
100%. Also das ist ja wirklich Core Legal Design, weil irgendwie einfach nur auf alles KI raufzuschmeißen, da hat ja keiner was von. Ja. Das soll ja irgendeinen Nutzermehrwert auch bringen. Und ich glaube, da müssen wir auch weiter in die Richtung denken. Also auch der ganze Legal Tech-Bereich entwickelt sich, würde ich sagen, in eine sehr, sehr gute Richtung, was das angeht. Aber wir werden sehen. Zum Abschluss möchte ich gerne noch von dir wissen, wenn wir denn so viele Veränderungen haben und was ESG angeht, was aber eben auch die Entwicklungen mit KI angeht, inwiefern muss denn die junge Generation, die jetzt nach uns kommt, für die manche Dinge noch selbstverständlicher sein werden,
ja,
inwiefern müssen die sich trauen, da mitzumachen und mitzugestalten, vielleicht auch schon, während sie noch gar nicht so alt sind wie wir.
Oh Gott.
Wir sind nicht alt. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also vielleicht sozusagen, ja, während man weiß, noch selber meinst, in der ja Ausbildung ist.
Ja, hey, ja, das ist auch eine super Frage. Also ich glaube, da hat sich nicht so viel geändert, ehrlich gesagt, ne? Was du vorhin meintest, man soll irgendwie das machen, was einen interessiert. Also ich glaube, das ist ein guter Ratschlag. Und gleichzeitig, wenn man irgendwie die Augen aufhält und überlegt, was passiert denn so links und rechts von mir und so diese beiden Dinge verbindet und sich Mühe gibt, dann ist meine Erfahrung, dann passiert da irgendwie was Gutes raus, ne? Also ich kann dir jetzt leider nicht sagen, was ist so der 10-Punkte-Plan, um in 2035 Partner in einer Großkanzlei zu werden, das weiß ich nicht, ne? Also keine Ahnung. Aber ich glaube, es gibt halt super viele Gelegenheiten und die sagt ja auch jeder, also die Welt, die verändert sich ja jetzt irgendwie schneller als noch vor 30 Jahren, hat man das Gefühl. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es ja auch viel, viel mehr Gelegenheiten, sowas Cooles zu machen. Und also ja, im Moment ist halt AI aus meiner Sicht, ja. Und ich würde halt jedem Studenten, der jetzt Jura studiert, empfehlen, sich da halt reinzugraben und das zu verstehen. Vielleicht bringt es nichts, ja. Vielleicht ist das in 5 Jahren, stellt man fest, das war Quatsch. Ich glaube nicht, aber vielleicht ist es so. Aber dann hat man es auf jeden Fall mal verstanden. Und das ist ja auch vielleicht auch so der Ansatz vom Jurastudium. Da geht es ja viel um Verstehen, ja. Und um so Sachen zu schnallen, die man später nochmal anders anwenden kann. Und ich glaube, so AI ist halt so ein Beispiel, was man irgendwie, glaube ich, auch im Moment relativ schnell auch so in den großen, groben Zügen so erfassen kann, ne? Also ich weiß jetzt auch nicht, wie so Gen-AI, wie das jetzt technisch genau funktioniert, aber man, also ich würde jedem empfehlen, zum Beispiel ChatGPT zu haben, ne? Um so dieses Prompting mal zu probieren.
Und um so richtig, richtig coole Icebreaker-Fragen sich ausdenken zu können.
Ja, die sind super. Also das ist auch, kann ich auch jedem nur empfehlen. Oder halt klasse Antworten, die halt smart und witzig sind und trotzdem irgendwie nett. Ja.
Ich glaube, aber du hast total recht, man sollte sich damit befassen. Vielleicht, wenn man sich hoffentlich auch dafür interessiert.
Ja.
Und ansonsten haben wir vielleicht oder du vor allem einiges noch an Inspiration mitgegeben für diejenigen, die jetzt angefangen haben, sich ganz aufgeregt irgendwelche Artikel zu Sparkassenfinanzierung durchzulesen oder zu.
Ja, du lachst, aber das ist, also auch das ist so ein Thema. Wenn man da einmal den Blick reingewagt hat und das so ein bisschen schnallt, dann ist das auch cool. Also kann ich wirklich nur sagen, muss ich eine Lanze brechen für Immobilienfinanzierung.
Das
wirklich, meine ich
hast
ernst.
Du getan und ich glaube, das ist ja auch ganz gut rübergekommen. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Ich bedanke mich dafür, dass wir hier uns so locker austauschen konnten. Und ja, ich bin mit einer Gehirnzelle schon bei meiner Doppelhaushälfte.
Ja, sag Bescheid, wenn ich da unterstützen kann, anytime.
Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Ciao.
Danke dir. Ciao.
Das war Martin Wilmsen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folg dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.